Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch hier heute, das ABS-Magazin, wie jeden Mittwoch, 16 bis 17 Uhr. Heute im Studio ist einmal der Fritz und die Dada. Wir sind heute auch das erste Mal uns begegnet. Wie schön, Fritz. Hallo, ja. Sei gegrüßt. Also unsere gemeinsame Kommunikation hat bombend.
Geklappt.
Geklappt, ja. Genau.
Ja, wunderbar.
Finde ich auch. Wir haben heute zwei Themen. Ein ganz aktuelles Thema und ein anderes Thema ist, dass wir ja am 12. August leichte technische Schwierigkeiten hatten, die nicht so gut geklappt haben aus dem CCC Sommercamp in Berlin. Und das wollten wir heute ein bisschen nachholen. Das aktuelle Thema ist aber was ganz anderes.
Genau, heute geht's mal ein bisschen in den Norden, und zwar nach Hamburg, um genau zu sein. Und dort geht's in die Kotze, das kollektive Zentrum, das es dort seit einem halben Jahr gibt. Und dort stand heute Morgen wohl die Polizei im Hinterhof auf dem Spielplatz und hat da heute Morgen um 6 Uhr ein Großeinsatz das Areal geräumt und die Bagger haben wohl Bäume niedergerissen und den gesamten Spielplatz. Genau.
Runtergeschmettert mit einem wunderbaren Baumhaus, was auf dem Baum schon gebaut worden ist, auf dem Kinderspielplatz einfach mit einem Bagger einfach runtergerissen.
Und diesbezüglich erwarten wir gleich zwei Gesprächspartner.
Mhm. Bis dahin haben wir uns gedacht, zu diesem Thema einfach mal auch mal einen Song einzuspielen und hatten einen Song gefunden. Eigentlich wollten wir was von Tonsteine Scherben und dachten, das muss es sein und so. Aber wir haben uns jetzt für was ganz anderes entschieden und zwar für eine Band, Bub. Wo ist er jetzt? Jetzt ist er abgehauen. Keine Ahnung, wo sie ist. Aber ich hole sie jetzt einfach nochmal raus und wir gucken mal. Na, so. Und zwar Neon Schwarz. Das ist ein Song von denen, der heißt
Unser Haus.
Hallo, hier ist ABS Magazin in Frankfurt am Main. Mit wem sprechen wir da? Hallo, hallo. Hallo, hier ist ABS Magazin in Frankfurt. Mit wem sprechen wir denn da?
Hallo, hört ihr uns? Hier ist Mutter aus dem kollektiven Zentrum.
Ja, sehr schön. Ihr seid auch schon on air. Seid willkommen. Schön, dass ihr anruft. Wir haben gehört, dass heute das Kulturzentrum auf irgendeiner Art und Weise von einem Großeinsatz besucht worden ist. Was ist denn da genau passiert? Oder vielleicht erzählt ihr uns ein bisschen auch vorab von dem Kulturzentrum.
Genau, wir sind jetzt seit fast über einem Jahr, haben wir einen Zwischennutzungsvertrag für ein altes Kita-Gebäude, auf einem großen Gelände von einer ehemaligen Gehörlosenschule, wo auch viele Gebäude oder zwei Gebäudeteile leer standen oder stehen bis jetzt. Wir haben da Angebote von Fahrradwerkstatt, Übernähwerkstatt, Sportgruppen, Kindergruppen, viele Flüchtlingsgruppen, die da Sprachkurse anbieten, sich selbst organisieren, Beratung machen, was so Amtsgebiet angeht und sowas. Also ein ganz buntes, gemischtes Publikum und Nutzerinnen, so um die 200, die Woche über irgendwie das Haus nutzen.
Das klingt ja ziemlich gut organisiert. Wie habt ihr denn, also ihr habt sozusagen vom halben Jahr das Zentrum bekommen und habt losgelegt?
Ja, ist schon ein paar Monate länger her, aber genau, wir haben damals den Zwischennutzungsvertrag sozusagen bekommen über einen Teil dieses Gebäudes und sind direkt mit sehr vielen Leuten da eingezogen sozusagen und es wurden auch jede Woche stetig mehr Gruppen, die sich damit eingeklinkt haben, sei es um Sport zu machen oder da alternative Angebote für Kinder zu stellen oder sonst was. Das ist rapide angewachsen, das stimmt schon.
Sehr vorbildlich, muss man sagen. Wie hat sich denn so das letzte halbe Jahr entwickelt für euch? Kann das sein, dass ihr das Radio anhabt und wir so eine kleine Rückkopplung haben?
Nee, wir haben das Telefon auf Lautsprecher, damit wir beide mit euch sprechen können.
Verstehe. Gut.
sind. Genau, um auf deine Frage einzugehen, also es ist so, dass wir halt 70 Quadratmeter im unteren Stockwerk in diesem Mietvertrag drin sind. Wie schon gesagt, dann ganz schnell ganz viele Leute wurden und wir mehr Räume benötigt haben. Die oberen Stockwerke zu dem Zeitpunkt leer standen, wir dann weitere Zwischennutzungsanträge gestellt haben bei der LEG, also das ist so eine halb städtisch, halb private Verwaltungsbehörde, die dieses Gebäude halt auch verwalten, bei denen haben wir dann weitere Nutzungsanträge gestellt, auch für die oberen Stockwerke, worauf von Seiten der LEG nicht eingegangen wurde und dann die Situation sehr absurd gewesen wäre, nicht durch offene Türen zu gehen und Räume zu nutzen, die dringend gebraucht werden.
Verstehe.
Wir hatten halt innerhalb des letzten Jahres das komplette Haus quasi genutzt worden, sowie auch der Schulhof. Also es gibt, ist ein bisschen abgetrennter kleiner Hof von dem Kita-Gebäude. Da dran direkt angrenzend ein großer Schulhof. Gerade durch viele Kinder, die dann da auch Fußball spielen und sowas und jetzt keine direkte räumliche Trennung gibt, wurde dann quasi auch der Hof mitgenutzt. Genau.
Ja, um das nochmal deutlich zu machen, das kollektive Zentrum ist in einem sehr kleinen Viertel in Hauptbahnhofsnähe, so umringt von Bahn und Industrie und Hotels sozusagen. In dem Viertel ist halt dieser Hof, der an die Kita, die wir benutzen und die umliegenden leerstehenden Schulgebäude grenzt, auch der einzige Bolzplatz, der einzige Spielplatz und der einzige grüne, ehemals grün, die Bäume wurden heute gefällt, aber grüne Platz überhaupt in dem ganzen Viertel. Das heißt, auch Anwohnerinnen und gerade die Kinder der umliegenden Wohnungen waren vorher sozusagen sowieso immer mal da und sind halt da auch regelmäßig bei uns gewesen, haben den Hof damit genutzt.
Was ist denn genau passiert dann die letzten Tage? Erst gab es eine Umzäunung von dem Spielplatz?
Genau.
Ja, also genau, es war so, dass jetzt inzwischen vor 40 Tagen plötzlich morgens um 5:30 die LEG mit Bauarbeitern und knapp 200-300 Polizisten vor dem Tor stand, gewaltsam das Tor geöffnet haben und angefangen, einen Zaun aufzubauen, was uns und auch dem Mieterverein vorher nicht irgendwie angekündigt wurde, dabei sehr rabiat vorgegangen sind, auch gegen Aktivistinnen, die halt morgens da vor Ort waren. Diverse irgendwie Prellungen entstanden sind, vier Leute festgenommen wurden, das sehr eskalativ von Seiten der Polizei irgendwie angegangen wurde, auch nicht gewartet wurde, dass unser Anwalt da ist, etc. Also so eine sehr eskalative Situation entstanden ist. Seitdem, also die letzten 40 Tage, stand ein Zaun um die Schulgebäude, quer über den Hof, der 24 Stunden am Tag von bis zu 20 Polizisten in Kampfmontur beschützt wurde. So, das sind so die letzten Monate gewesen vor Ort, dass man halt immer konfrontativ irgendwie den Polizisten da gegenüberstand, die teilweise auch mit ihren Privathandys Fotos von uns gemacht haben, in den Häusern drumherum die Fenster abgemalt wurden, bis auf kleine Flecken, wo wir erstmal davon ausgehen, dass da zum Teil Kameras standen. Also die uns wirklich von morgens bis tief in die Nacht irgendwie in den Kaffeepott und auf den Essensteller geguckt haben. Genau, das war ja so die Situation der letzten Wochen.
Genau, die offizielle Begründung für diesen Zaun war eine angebliche Asbestsanierung der ehemaligen Schulgebäude. Die sollen alle bis auf eines abgerissen werden und einen Neubau weichen innerhalb der nächsten Monate. Asbestsanierung wissen wir nicht, ob die tatsächlich stattgefunden hat, was heute früh auch wieder zu einer ähnlichen Zeit passiert ist, dass auch wieder ein ähnlich großes Polizistenaufgebot um 5:30 morgens da auflief und bis um 7:00 Zeit gegeben hat, noch kleine Sachen vom Hof zu räumen, die wir irgendwie noch retten können. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein wirklich sehr, sehr großer Hof gewesen. Ein Drittel ungefähr davon war ja schon abgesperrt durch die Leckstation. Auch da sind viele Sachen von uns auf der anderen Zaunseite verblieben. Diese haben sie gesagt, okay, den Rest, der jetzt auf eurer Zaunseite ist, räumt den mal noch schnell weg in der nächsten Stunde, sonst machen wir das. Um Punkt 7 haben die das auch getan, haben Polizistinnen die anwesenden Aktivistinnen zurückgedrängt, ins Haus gedrängt.
Also das ist jetzt heute Morgen ist es passiert, schon.
Das ist heute Morgen passiert, ja.
Was meint ihr, warum das der Grund ist, dass die ohne Benachrichtigung, ohne irgendwie Ankündigung sich da so verbreiten? Weil eigentlich habt ihr ja einen Vertrag und der läuft ja zwar auf solidarischer Basis, aber was ist der Grund dieser Deskommunikation, um euch da nicht Bescheid zu geben?
Genau, also man muss halt an der Situation sehen, dass es von der Finanzbehörde und der LEG ausgeht in Zusammenarbeit mit der Polizei. Also das ist keine politische Entscheidung, die wir ja auch seit Wochen fordern, dass die Politik sich mal da verhält. Also auf Senatsebene gibt es da kein Verhalten bis jetzt. Das ist ein Alleingang der Finanzbehörde, also Verwaltungsorganisation dieser Stadt. Die irgendwie ganz klar auch einen politischen Grund da haben. Meine persönliche Einschätzung dazu ist, dass so wie auch vor 40 Tagen, genauso wie heute Morgen, versucht wird, eine eskalative Situation herzustellen, um dann auch Zutritt zu unserem Gebäude zu erlangen und uns irgendwie mit Gefahr in Verzug zu räumen.
Aber trotzdem, es scheint ja, also so wie du die Situation gerade schilderst, hat das so seine rechtliche Basis oder habt ihr versucht, mit rechtlichen Schritten dagegen vorzugehen?
Ja, da wird im Nachhinein sicherlich einiges laufen. Also um vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr zu heute Morgen zu schildern, um das auch nochmal anschaulicher zu machen, der Hofteil, der von uns noch weiter genutzt wurde, auch über die letzten Wochen, ist halt voll mit, was man halt so gebaut hat in den letzten Monaten, so Sitzgelegenheiten über Kunstinstallationen, einen kleinen selbstorganisierten Garten, den wir da angelegt haben, Kinderspielplätze, Schaukeln, Rutschen, all das. Was jetzt natürlich nicht in der Stunde demontierbar war, wurde mit einem riesigen Bagger tatsächlich einfach alles restlos rausgerissen und planiert. Das gleiche gilt für die Bäume auch. Die Behauptung, weshalb das rechtens sei, ist, dass unser angemietetes Außengelände nicht, also nur sehr, sehr klein sei sozusagen. Das ist aber eine Behauptung der Polizei sozusagen, auf die sich bis jetzt gestützt hat, um ihr Verhalten für heute zu legitimieren. Das wird im Nachhinein auf jeden Fall einiges an Aufarbeitung brauchen und die wird auch stattfinden.
Wisst ihr schon, wie ihr darauf jetzt reagieren werdet?
Wir sind natürlich erstmal irgendwie in einem Schockzustand, weil das heute Morgen alles sehr unerwartet kam. Gerade jetzt nach diesem letzten Angriff oder diesem letzten Überfall irgendwie uns natürlich erstmal sortieren müssen. Natürlich jetzt auch erstmal mal wieder so ein bisschen mit Scherben aufsammeln und gucken, was noch zu retten ist, beschäftigt sind. Es ist auch so, dass noch private Sachen hinter dem Zaun sind, auch schon jetzt länger, also auch hinter dem ersten Zaun schon, die wir die ganze Zeit nicht wiederbekommen.
Klingt nach Schikane. Klingt nach definitiver Schikane. Jetzt nicht unbedingt rechtlich alles verfolgt und nachzuvollziehen. Also wenn ihr da was zu viel genutzt habt, hätte man ja auch den Vermieter beziehungsweise auch städtisch durch Briefe das auch eruieren und klarstellen können.
Ganz genau. Also wir haben auch also jetzt die letzten Wochen Gespräche gefordert, um das auch zu klären, auch diese Situation zu klären. Wir haben uns immer gesprächsbereit gezeigt, irgendwie gegenüber der Finanzbehörde wie der LEG und auch der Politik. Und darauf wird halt nicht eingegangen. Der Sprecher der Finanzbehörde ist dann noch so frech, uns als schlecht erzogen darzustellen und als Krawallmacher etc. pp.
Und auch ganz klar zu sagen, dass wir keine Gesprächspartnerin darstellen für die Finanzbehörde. Das haben die schon vor 4-5 Wochen klargezogen. Auf der Linie beharren die auch nach wie vor. Es gab vor diesem ersten Überfall sozusagen auch schon mal eine Gesprächsrunde sozusagen. Damals haben noch alle zusammengesessen, also ne, die Finanzbehörde, die Politik, der kaufende Investor und wir auch. Bei dem Gespräch gab es Zusicherungen, zum Beispiel auf ein neues Gespräch, auf eine Ausweiterung des Mietvertrages, auf das ganze Gebäude zum Beispiel. Das war ja alles von uns gewollt. Und damals auch in diesem Gespräch so kommuniziert worden. Das hat die Finanzbehörde nach diesem Überfall von vor 5 Wochen alles verneint und gesagt, nein, mit uns reden die nicht. Wir sind keine Ansprechpartner, wir haben keine Legitimation, da zu sein. Das ist natürlich Quatsch, aber das, was sie halt nach außen verkaufen sozusagen. Und da auf der Linie bleiben wir und was heute passiert ist, sollte auch wieder laufen.
Okay. Also
vielleicht auch noch damit reinspielt, dass wir das uns auch jetzt vor 4 Wochen inzwischen das warme Wasser und die Heizung abgestellt wurden. Letzte Woche der Strom in der Küche abgestellt wurde, also ne, da so ganz viel Kleinigkeit zu fahren passiert von Seiten der Behörden, wie aber auch der Polizei, also dieses Abfilmen mit Privathandys, Leute, die sich auf dem Hof aufhalten, mit Taschenlampen zu beleuchten.
Es ist ja wirklich krass, wie versucht wird, scheinbar mit allen Mitteln euch aus diesem Haus zu ekeln. Lasst euch nicht unterkriegen. Genau.
Vielen Dank, dass ihr uns jetzt mal angerufen habt hier in Frankfurt und uns berichtet habt, was so in Hamburg los ist. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg.
Lasst euch nicht unterkriegen.
Und hoffe, dass ihr da auf jeden Fall, ich sag mal, in dem Falle wirklich gute Ansprechpartner findet, die auch ein Ohr für euch haben. Alles Gute wünschen wir euch und vom ABS-Magazin vielen, vielen Dank.
Genau, vielleicht noch ganz kurz für alle, die in Hamburg sitzen und euch zuhören. Heute Abend gibt es um 7 spontane Demonstration, die auch angemeldet ist, die um 19 Uhr am Münzplatz losgeht. Wir freuen uns natürlich auch über Soli-Aktionen in anderen Städten und Support. Das heißt, alle, die jetzt gerade zuhören, genau, wir freuen uns. Das hilft uns sehr, sehr einfach auch zu sehen, dass in anderen Städten was passiert.
Ja. Dann viel Erfolg heute Abend auch und bis dahin sagen wir hier aus Frankfurt.
So, solidarische Grüße auf jeden Fall nach Hamburg. Genau.
Und vielen Dank für den Anruf. Ciao.
Ciao.
Camp 2015, eine Veranstaltung vom Chaos Computer Club.
Also bevor wir jetzt hier weiter mit dem Chaos Computer Club, muss ich erstmal sagen, das war jetzt eine Live-Schaltung aus Hamburg, aus dem Haus Kulturzentrum und das heute auch und die letzten paar Wochen mehrmals terrorisiert oder auch in irgendeiner Form weiter von der Stadt Hamburg in irgendeiner Form schikaniert wird. Es wird immer wieder gesagt, das ist alles nicht so, aber anscheinend gibt es immer wieder solche Eingriffe, die für die Menschen, die dann in solchen Häusern sind, immer sehr überraschend kommen. Wir bleiben bei unserem Thema CCC und zwar, wie schon gesagt, wollten wir es am 12. August senden. Aber Fritzi wollte noch was sagen. Fritz, du wolltest noch was sagen?
Achso, ja, ich wollte nur, es heißt eigentlich kollektives Zentrum, nicht
Kulturzentrum.
Kulturzentrum, aber das, ja, das
genau. Ist alles. Kulturzentrum, kollektives Zentrum, genau.
Genau.
Kotze.
Kotze, im Münzviertel.
Genau.
Komm vorbei.
Und CCC Club war in Berlin übrigens am 12. August. Das war eins dieser langen Ferienwochen. Und da war unser Redakteur Michael vor Ort. Wir haben unsere Live-Schaltung hier im Studio nicht bekommen, aber für euch jetzt erstmal, damit ihr wisst, was da los war, erstmal ein kleiner Überblick, wie es dort gelaufen ist. Und für euch viel Spaß beim Zuhören. Na, geht da was? Ja, da geht was. Da wird was gehen.
Camp 2015, eine Veranstaltung vom Chaos Computer Club, der ja auch in Berlin sehr stark ist. Hier kommen viele, ich sag mal, digital technikinteressierte Leute zusammen. Ich habe jetzt hier zwei Gäste, den Falk und den Sebas. Wir...
Hallo.
Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Super. Wir wollen uns ein bisschen drüber unterhalten, was ihr hier so macht. Erstmal, das ist hier nördlich von Berlin in einem schönen Gelände, eine ehemalige Ziegelei stillgelegt, weite Fläche mit Zeltplatz, es stehen jetzt sehr viele Zelte. Es ist ein altes Gelände, das sehr, sehr verschiedenartig ist, also alte Bahnanlagen, alte Gebäude, überall sind Bäume dazwischen. Und hier wird es jetzt übers Wochenende sozusagen 4 Tage lang richtig abgehen, oder?
Definitiv, das ist unser Plan, ja.
richtig?
Wir werden hier einiges verändern. Wie man auch schon optisch sehen kann, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und auch die Teilnehmer scheuen keine Kosten und Mühen. Das Ziegeleiparkgelände in ein, ja, wie möchte man sagen?
Hackertaugliches Terrain.
Hackertauglich und in einen anderen Kosmos zu bewegen, als es ursprünglich der Fall war, ja.
Ja, richtig. Also das, was wir immer so versuchen zu nutzen auf unseren Camps, die ja alle 4 Jahre stattfinden, also da steckt dann auch sehr viel Vorbereitungszeit drin, sind, dass wir uns Gelände raussuchen, die eben so ein bisschen geschichtlichen Hintergrund haben, mit Ziegeleipark, mit den alten Gebäuden und dieses Moderne, was wir eigentlich machen, so diese digitale Welt, in der wir uns heutzutage bewegen, Beleuchtung und alles, was so dazugehört, in dieses Gebilde dieses alten Geländes integrieren. Und wir sind eigentlich auch selbst noch gespannt, wie das Ganze am Ende wirken wird.
Definitiv.
Also man hat jetzt schon die letzten Tage, es kommt jeden Tag ein bisschen was dazu, morgen fällt ja der Startschuss dann. Man weiß hier nicht, was passiert und wer eben was mitbringt, was so aufgebaut wird, aber es wird wahrscheinlich vor allem nachts sehr beeindruckend sein, dieses Gelände eben zu betreten oder zu durchqueren.
Unsere Teilnehmer sind immer für eine nicht geplante Überraschung gut, die alle sehr beeindrucken wird.
Schauen wir mal. Ich habe das so verstanden, es gibt einen Fahrplan, also sozusagen ein großes Programm, Vorträge oder so, wo also Spezialisten Infos aus ihrem Fachgebiet präsentieren, wo sozusagen auch große Vorlesungen oder Diskussionsrunden sind, wo man also sich, wo einer ist, der jetzt an viele was richtet, aber es ist parallel auch so, dass alle Leute, die hierher kommen, oder sehr viele von denen, im Prinzip selber was mitbringen und selber was basteln und selber Projekte hier vorstellen.
Richtig. Das sind so verschiedene Ebenen. Also wir haben ja einmal diese Villages, das sind Menschen, die sich irgendwie zusammenfinden in Gruppen und diese ganze Organisation des Kongresses. Also wir haben ja diesen offiziellen, in Anführungsstrichen, offiziellen Fahrplan. Das sind halt, dafür wurden Vorträge eingereicht, die werden halt in den Vortragszelten gehalten vor Publikum, die werden auch aufgezeichnet. Dann gibt es Projekte, die Leute mitbringen und vorstellen. Das sind dann irgendwelche Sachen, die gebastelt sind, also wo jemand irgendwas Beeindruckendes gebaut hat, was er zeigen will. Dann gibt es noch diese Kategorie der Lightning Talks, wo man sich anmelden kann. Das sind dann so 10 Minuten, hat man Zeit vor einem Publikum irgendwas zu erzählen. Das ist auch immer sehr spannend. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, Workshops zu machen. Jetzt auf dem Platz haben wir immer den Vorteil, das kann eigentlich jeder vor seinem Zelt selber machen. Und Workshops sehen dann so aus, das können Vorträge sein, das können so Anleitungen sein, wo man mit einer Gruppe versucht, etwas zu machen, wo man sich zusammenfindet, Diskussionsrunden, verschiedenste Dinge. Und da kann grundsätzlich jeder, der hier mit teilnimmt, seinen Beitrag leisten, genau.
Ja, viele Dinge passieren auch einfach spontan, weil sich Leute zusammenfinden an einem Tag und am nächsten Tag da draußen einen Talk generieren und dann in ihrem eigenen Villages die Bühne nutzen und das Ganze dort präsentieren.
Ah ja, das geht wirklich dann noch so kurzfristig, dass man einfach sagt, hier komm, da diskutiert man was und kommt drauf, ey Mann, du interessierst dich auch dafür und lass uns doch mal da was zusammenwerfen und was draus machen.
So funktioniert das. Also das ist auch so ein bisschen der Kerngedanke des Kongresses. Also viele Dinge, die passieren hier spontan. Und deswegen, das ist vielleicht auch so dieser Aspekt, warum wir es so wichtig finden, dass diese Veranstaltungen stattfinden. Genauso wie der Kongress, den wir jedes Jahr haben, dass Menschen zusammenkommen und sich mal wieder in Persona treffen und nicht eben übers Internet kommunizieren, digital, über Telefon oder sowas, sondern dass man sich wirklich mal sieht und vielleicht auch irgendwas mitbringt. Man bastelt an irgendwas, jemand guckt einem über die Schulter und sagt, das ist ja cool. Damit habe ich mich auch schon beschäftigt und ich habe zum Beispiel irgendein Problem, was ich selbst noch nicht gelöst habe.
Richtig, auch einfach.
Oder ich wollte das auch schon immer mal machen.
Synergien zu erzeugen, ja. Genau. Dass man eine Sache hat, die man gerade baut, da nicht weiterkommt und andere Leute einem dabei helfen können. Ja, das ist das Ziel hier. Sich gegenseitig den Rücken zu stärken und sich gegenseitig auch voranzutreiben, ja.
Also das was für uns so ein wichtiger Aspekt ist, ist auch so die Art und Weise, wie wir versuchen, hier miteinander umzugehen. Das heißt, jeder kann eben seine Sachen mitbringen und man versucht alles, was hier passiert, irgendwie nicht zu werten, auch wenn das für Menschen immer schwierig ist. Also man geht ja grundsätzlich erstmal an alles mit Vorurteilen ran und wir versuchen für uns selbst auch diese Vorurteile zu überwinden und das ist vielleicht auch so in der Basis des Chaos Computer Clubs begründet. So die Hackerethik. Man soll Menschen nach dem bewerten, nicht was sie sind, welche Hautfarbe sie haben, wo sie herkommen, Geschlecht oder was auch immer, sondern danach, was sie tun. Und das ist so dieser
welchen Mehrwert sie für uns als Community bringen.
Welchen Mehrwert für uns oder auch für die Gesellschaft, weil wir klar, wir treffen uns hier mit Leuten, das ist so ein bisschen geschlossen, ein bisschen mehr oder weniger geschlossener Kreis. Wir kennen natürlich die alle, die hier sind, mit über 4.500 Leuten oder 4.500 Leuten, die ihr auflassen.
Genau. Wir leider gerne. Nicht alle persönlich.
Ja, aber das kann sich ja ändern. Und das ist eigentlich auch so ein wichtiger Aspekt. Aber das Ziel ist eigentlich, dass wir alle miteinander versuchen, auch zu kommunizieren und zu diskutieren, was man denn, also was uns als Gesamtgesellschaft vielleicht auch voranbringen kann.
Ja, also jetzt noch mal kurz einen Schritt zurück. Dieser Aspekt, dass die soziale Interaktion, also dass da Leute zusammenkommen und von Angesicht zu Angesicht auch was machen, also sich im echten Leben treffen, das seht ihr also schon als wichtigen Punkt, da ist ein Bedürfnis da. Also es ist jetzt keineswegs so, dass die Leute, die da jetzt, was weiß ich, an Softwareprojekten basteln oder auch hardwaremäßig was löten, dass die nur in ihrem Keller sitzen oder ihrem Kämmerlein und sozusagen völlig abgeschottet sind, sondern ihr seht hier ein Bedürfnis und kommt dem auch nach, dass genau hier man sich auch persönlich treffen kann.
Selbstverständlich, man möchte ja auch das soziale Band ja halt schließen, ja. Mhm. Die digitale Kommunikation untereinander ist der eine Aspekt, aber auch der persönliche Austausch mit dem Gegenüber ist ja auch sehr wichtig, ja. Weil wenn man jetzt sagt, so man bewegt sich in einem sozialen Netzwerk ausschließlich digital, ist man ja, obwohl man mit anderen Leuten kommuniziert, immer noch für sich alleine, ja. Weil man sitzt ja meistens irgendwo unabhängig von anderen in einem Raum und kommuniziert dann über den Rechner, ohne wirklich eine soziale Bindung zu dem anderen zu haben. Mhm. Deswegen ist auch dieser persönliche Austausch, sich mal zu sehen, sehr wichtig. Also für mich zumindest.
Ich kann mir vorstellen, dass ich möchte vielleicht noch eine andere Komponente einbringen, die ich in letzter Zeit jetzt auch vor allem so die letzten 2-3 Jahre, die so ein bisschen dazugekommen ist, so vielleicht seit Snowden ist so dieser Punkt, wir sehen, wie löchrig eigentlich so diese ganzen Kommunikationsmedien oder auch diese digitalen Netzstrukturen sind. Und das ist auch nochmal so ein Aspekt. Wir reden ja schon seit sehr vielen Jahren oder Jahrzehnten darüber, dass es Geheimdienste gibt und dass es im Internet bestimmte Risiken gibt, dass vor allem Dienste, die viel Geld haben oder Menschen, die viel Geld haben, viele Mittel haben, dort andere Menschen überwachen können. Und ja. Für uns ist das hier nochmal auch so die Möglichkeit, ungehindert und unüberwacht zu kommunizieren und vielleicht auch eigentlich diesen Aspekt, uns damit zu befassen, was macht dieses Thema der Überwachung im Internet und warum ist das vielleicht auch gar nicht so gut für uns als Gesellschaft? Weil es verändert uns, wie wir in der Gesellschaft zusammenleben. Früher war es so, man konnte sich irgendwo treffen. Ja, das kannte jeder sehen. Das ist ja hier auch so. Wir sitzen jetzt hier, jeder, der vorbeigeht, kann sehen, dass wir uns hier gerade unterhalten. Alle, die jetzt vor ihrem Radio sitzen, können das gerade hören. Und da sind wir aber schon wieder in der digitalen Welt, wo eben eine Übertragung stattfindet. Im Internet ist es jetzt ganz anders. Da sitzt irgendjemand irgendwo anders vorm Rechner und kann potenziell mitbekommen, dass wir gerade kommunizieren. Und das verhindert eigentlich so bestimmte Ebenen der Kommunikation, weil man, ich glaube, früher hat man das so ein bisschen so als die Schere im Kopf, wenn man anfängt, sich selber seine eigenen Gedanken zu schneiden und einzugrenzen. Ja. Und das ist natürlich auch was, wo wir hier versuchen, so ein bisschen uns wieder Gedanken zu machen, wie kommen wir da eigentlich raus und können dann vielleicht auch für uns selbst oder auch für andere Menschen einen Weg finden, dass wir uns als Gesellschaft frei entfalten können, trotz dieser ganzen Dinge, dass wir jetzt einfach eine Digitalisierung haben, die wir nicht zurückschrauben werden.
Gesellschaft, du sagst es ja schon, also da waren wir ja an dem Punkt eben gerade, das sind super viele Aspekte, die du gerade genannt hast, zum Beispiel diese Selbstzensur, wenn du von der Schere im Kopf redest, das meintest ja, die dann auch das Denken beeinflusst und nicht nur das, was man sagt.
Ja, nicht nur das Denken, auch das Handeln teilweise, ja, weil man versucht sich ja schon der Überwachung des Systems anzupassen, ja.
Naja, es gibt so Aufkleber, die habe ich gesehen, Vorsicht, Videoüberwachung, bitte angepasst verhalten.
Genau.
Und genau das ist halt dieser Effekt.
Ich bin beruflich sehr viel an Flughäfen unterwegs und beobachte das immer sehr interessant, wie Leute ihr Reiseverhalten tatsächlich schon angepasst haben an die Überprüfung, ja. Und wie sehr sie sich auch dem System dort beugen, obwohl es gar nicht erforderlich ist, ja. Wo ich mir immer sage, meine Güte, wie kann man so handeln? Wie kann man sich so einschränken lassen?
Ja, das ist ein enormer Punkt. Ich würde noch mal an einer Sache ansetzen. wo wir eben waren, weil du sagtest, digitale Kommunikation, persönliche Kommunikation, Massenkommunikation. Also wenn wir uns vorstellen, hier kommen viele Leute zusammen, dann gibt es eine bestimmte Größe. Ich sag mal, ich werfe die Zahl mal in den Raum, was weiß ich, 30 Leute oder 50 Leute, wo man noch in der Gruppe gleichberechtigt diskutieren kann. Darunter natürlich die Möglichkeit, dass man sich immer in der Zweier- oder Dreier- oder Vierergruppe ganz direkt sehr eng beschäftigt. Aber bis zu so einer Größe ist es vielleicht noch möglich, dass mit einfachen Mitteln, da die Leute auch, die Personen, die zusammen sind, gleichberechtigt kommunizieren. Wenn wir an eine Massenkommunikation denken, dann ist es ja eher so, dass wir da einen Sender haben und viele Zuhörer, also wie Radio oder Fernsehen. Und bei der Internetkommunikation, die, oder sagen wir so, bei den Möglichkeiten, die uns die Internettechnologien zur Verfügung stellen, ergeben sich ja ganz verschiedene Aspekte. Auf der einen Seite in einem Chat oder per E-Mail eine ganz direkte oder vielleicht in kleinen Gruppen gestaltete Kommunikation. Eine Kommunikation in größeren Gruppen ist auch noch denkbar. Da gibt es ja auch sowas hier wie Radio, Videostreams oder sonst wie. Ja. Aber wenn die Frage der Überwachung gestellt wird, dann ist ja immer der Punkt, da ist eine Asymmetrie. Da können also ganz viele Leute, die was machen, die relativ wenig Ressourcen haben, die aber einbringen, nicht anstinken gegen einen großen Veranstalter, der zum Beispiel mit nur einer einzigen Aktion, also nur einem einzigen Rechner, der zwar groß ist und schnell, aber an einem entscheidenden Knotenpunkt sozusagen Daten abhört, kann sozusagen ein Einzelner sehr viele Informationen über sehr viele Leute gewinnen, die diese einzelnen Leute für sich gar nicht aufbringen können. Ich könnte ja nicht andere 10.000 andere Webseitenbesucher überwachen, dazu habe ich nicht die Ressourcen, aber zum Beispiel ein Geheimdienst hat die. Das ist ja eine sehr starke asymmetrische Situation, oder?
Also das ist ja so der Anfang, fand ich jetzt so ein bisschen schwierig zu dem Thema hinzukommen, aber grundsätzlich ist die Idee nicht schlecht, weil es gibt Kommunikationswege und es gibt Menschen, die sich ein gewisses Machtpotenzial gesichert haben. Ja. Das sind vor allem in erster Linie die Geheimdienste. Das sehen wir. Es gibt NSA-Skandal, die NSA sitzt in Unternehmen, in großen Unternehmen, großen amerikanischen Unternehmen mit drin, hat sich da Zugänge verschafft und schnüffelt da alles ab, was sie irgendwie bekommen können.
Ja, nicht nur in amerikanischen
Unternehmen. Ja, auch in deutschen Unternehmen,
auch, das ist ja das Nächste. Auch in deutschen Unternehmen oder anderen
technologischen
Unternehmen in der Welt, ja.
Vor allem auch nicht alleine, sie lassen sich da auch von anderen Geheimdiensten wie dem Bundesnachrichtendienst gerne bei helfen.
Ja, und Unterstützungsarbeit leisten, also das ist schon...
So, um dann vielleicht zu dem Punkt zu kommen, was in dem Zusammenhang ganz der interessante Aspekt ist, ist nicht, dass einige wenige Menschen diese Möglichkeit haben, sondern das, was daraus resultiert. Das ist ein enormes Machtpotenzial. Das ist nicht wie in der Kommunikation, wenn jetzt einer im Raum steht und schreit und alle anderen müssen zuhören. Das mag es geben, aber da könnten alle anderen sich auch hinstellen und schreien, da versteht keiner mehr was. Wenn man jetzt anfängt, so ein bisschen in die digitale Welt zu gucken und man hat Geheimdienste oder wenige Menschen, die irgendwie privilegiert sind und unsere Kommunikation abzuhören. Und es geht nicht darum, dass sie nur vielleicht unsere E-Mails lesen, sondern sie lesen alles. Das heißt, Telefonie, so Geheimdienste wie zum Beispiel die NSA sind in der Lage, Telefonie ganzer Staaten für 30 Tage auf Vorrat zu speichern. Das tun sie für einige Staaten, wie zum Beispiel Afghanistan, so Krisengebiete, wo sie tatsächlich die Möglichkeit haben, 30 Tage in der Telekommunikation zurückzugehen und sich einzelne Gespräche rauszupicken. Wenn man jetzt einen Schritt weiter geht, wir diskutieren über Big Data, das automatisierte, statistische Verarbeiten von großen Datenmengen, von sehr großen Datenmengen. Da braucht nicht mehr ein Mensch sitzen, der vielleicht wie früher bei der Stasi Akten durchblättert, sondern das macht es heutzutage ein Computer.
Richtig, die künstliche Intelligenz ist mittlerweile schon so gut trainiert worden, dass man gewisse Algorithmen oder Parameter setzen kann und dadurch wiederum neue Auswertungen von alleine gefahren werden durch das System.
Genau. Aber sie macht natürlich auch Fehler, Fehlentscheidungen. Und davon mal abgesehen von diesen Fehlentscheidungen, das ist ein bisschen anderes Thema, das ist jetzt nicht das, worauf ich hinaus möchte. Der Punkt, dass große Datenmengen analysiert werden und man in der Lage ist, also Unternehmen wie Google tun das, alleine schon und Geheimdienst natürlich noch viel mehr, persönliche Profile zu erzeugen, die dann in einem zweiten Schritt, man weiß über bestimmte Menschen etwas, und man kann dann eine CD brennen, wo dann das persönliche Leben dieser Person beschrieben ist und kann dann zu dieser Person hingehen und mal darüber gucken, wo ist sie denn anfällig und was weiß ich, das nutzen, um Personen zu erpressen. Und Geheimdienste machen natürlich nicht Halt vor Politikern, die wir auch wissen. Also genauso Frau Merkel wird abgehört. Und da steckt natürlich ein enormes Potenzial und eine enorme Bedrohung hinter.
Ja, ich meine, das war ja so ein bisschen das Schreckgespenst der in den 90ern der, wie sagt man, der Erfassung aller Personen, also sozusagen die Möglichkeit der Rasterfahndung, ja, dass genau. Also mit einem bestimmten Muster Personen gefunden werden konnte,
genau. Die eben das geht heutzutage viel besser.
Das wird forciert in der digitalen Welt immer mehr, ja, diese Rasterfahndung noch genauer und zielführender zu gestalten, ja, das primäre Ziel, was verfolgt wird.
Mhm. Und dazu eben diese Ablage der Daten, also in Form. Also jetzt, sie liegen halt bei den Geheimdiensten. Eine Vorratsdatenspeicherung darf es nicht geben, dafür sammeln halt die Geheimdienste.
Ja.
Und vielleicht...
Also die Daten sind ja da.
Aspekt dazu, da wird halt drüber diskutiert, genau, die Daten sind da, die liegen da.
Ja.
Und wir diskutieren immer drüber, oder gesellschaftlich hört man häufig so dieses Argument, ich habe ja nichts zu verbergen. Ich persönlich, ich bin ja ein normaler Mensch, ich tue ja nichts Böses, ich bin ja kein Terrorist. Und da gibt es eigentlich so zwei Punkte.
Diese
No-Fly-Listen der Amis, die wachsen immer weiter. Es gibt massenhaft Leute, die da drauf sind, unschuldig und nicht fliegen dürfen. Und der nächste Punkt ist, wenn wir in die Geschichte mal zurückgehen, so die 1930er Jahre, beziehungsweise noch ein bisschen davor, 1800 irgendwas, wo dann Amsterdam mal mit dem Bevölkerungsregister angefangen hat, was sie dann in den 1990er Jahren anfangen, irgendwann auf Lochkarten umgestellt haben und dann kamen die Nazis. Die sind da durchgegangen und haben geguckt, wo überall der Hake Jude gesetzt ist und haben die Leute aussortiert innerhalb von wenigen Tagen.
Ja.
Mhm. Und da sieht man, was so dieser Aspekt der Vorratsdatenspeicherung eigentlich bedeutet. Wenn sich eine Gesellschaft verändert oder weiterentwickelt, das kann auch zum Negativen sein. Wir können uns nicht nur in eine positive Richtung, wir denken immer oder wir haben im Kopf dieses Bild, eine Utopie, wir entwickeln uns in eine positive Richtung. Aber das wissen wir gar nicht. Wir wissen nicht, ob mal wieder jemand irgendwo...
Das ist auch ein Teil der Kommunikation, wie Dinge kommuniziert werden. Was man mit Erschrecken halt immer sieht, es wird immer nur von den positiven, in Anführungszeichen positiven Dingen berichtet. Allerdings relativ wenig über die Nachteile, die ganzen Sachen mitbringen. Ja?
Mhm. Ich behaupte mal, das ist ein einfacher Mechanismus, der dahinter steckt. Weil positive Dinge, die lassen sich zum Beispiel für Unternehmen, die wir etwas verkaufen wollen, angenehm darstellen. Das heißt, die nutzen das auch. Deswegen kommen so Sachen in der Werbung vor. Super einfach zu bedienende Technik. Ihr Auto fährt von alleine. Ihr Haus weiß, was ihr Handy macht und so. Das hört sich natürlich super an. Aber von den ungünstigen Dingen, das sind dann die Rufer in der Wüste, die da sozusagen warnen. Jetzt nochmal zurück, ganz kurz zurück zu der Vorratsdatenspeicherung und der Datenspeicherung überhaupt. Mhm. Das bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, dass es da potenziell auch die Gefahr gibt, dass Daten, die heute als irrelevant gelten oder erstmal nicht auswertungswertvoll erscheinen, in der Zukunft vielleicht relevant werden können, wenn zum Beispiel neue Zusammenhänge, neue Algorithmen, neue, ich sag mal, soziologische oder andere Erkenntnisse gewonnen werden, die helfen können, zum Beispiel festzustellen, dass zum Beispiel, was weiß ich, der Verzehr eines bestimmten Zitroneneises im Sommer mit anderen Dingen korreliert, die man herausfinden möchte. Und dann plötzlich diese Frage, wann hat man im Sommer Zitroneneis gegessen, dann plötzlich zu einem ganz schwierigen Datum werden kann, weil darauf, also von dieser Information vielleicht was abgeleitet werden kann, was Menschen gar nicht so gerne nach außen zeigen möchten. Das heißt, die zukünftige Gefahr, die in den Daten
steht. Also potenziell ist das ja so ein statistisches Problem. Man könnte jetzt wieder über diese Geschichte mit den Störchen, die Kinder bringen, erklären.
Kausalität und
ob diese Zusammenhänge dann wirklich
gleichzeitiges Erscheinen ist.
Genau das ist der Punkt. Diese Daten, die wir heute sammeln, wir wissen nicht, wofür wir sie morgen
benutzen. Wofür sie morgen gut sind.
Was man morgen damit tut.
Mhm.
Und ich denke, alle, die damals ihre Region angegeben haben bei diesem Bevölkerungsregister in Amsterdam, die haben nicht drüber nachgedacht, dass es irgendwann mal schlimm sein kann, da als Jude drin zu stehen. Genauso wissen wir nicht, was ist der Marker, der uns vielleicht in 15, 20 Jahren in irgendeine Kategorie schiebt. Und ich glaube, wir sind nicht so bei soziologischen, sondern ideologischen Wechseln, die uns echt gefährlich werden können. Wir sehen ja auch so Bewegungen, die mich persönlich sehr, sehr beunruhigen. Wenn wir so ein bisschen in die Welt rausgucken, in Frankreich, ein starker Front National sitzt im Europaparlament. Wir haben Bewegungen wie Pegida, Rogesa, die hier durch die Straßen ziehen und
Zuspruch der Leute bekommen. Ja.
Genau, und das sind alles so Dinge, da muss man so ein bisschen in der Geschichte zurück, vielleicht so mal die 1930er Jahre so. Da hat es solche Bewegungen Die waren immer von der Form so ein bisschen anders. Da hat sich dann irgendwann jemand vorne hingestellt, der die gesteuert hat. Aber diese Bewegung hat es gegeben und es hat so eine unzufriedene Mittelschicht gegeben. Und solche Bewegungen sehen wir jetzt plötzlich wieder. Und ich finde das äußerst gefährlich, wenn sowas, was mal, also jetzt so die Unzufriedenheit, wir sehen so die Ressourcenverteilung auf der Welt, wo wir wissen, zum Beispiel Wasser ist Mangel, Nahrungsmittel werden irgendwann knapp, Öl wird irgendwann knapp. Was ist denn dann los? Dann werden die Menschen unzufrieden, haben Angst. Wir in Deutschland im Moment haben nichts zu befürchten. Uns geht super, wenn wir uns mal den Rest der Welt angucken. Aber es gibt Menschen, die unzufrieden sind. Und wenn das Ganze mal kippt.
Ja, also da sind sehr viele Unwägbarkeiten. Ich meine, wenn wir jetzt schon an dem Punkt sind und sagen, die vielen Daten, die es jetzt schon gibt und die auch in Zukunft entstehen, durch Bewegung, durch Kommunikation, durch Geräte, die immer intelligenter werden und immer mehr verraten, als sie eigentlich sollten. Meine Frage wäre, wenn wir das jetzt zusammentun, dann ergibt sich ja eigentlich nur noch die Konsequenz, was ist zu tun? Ich meine, haben wir überhaupt noch eine Chance?
Was gilt zu tun? Was zu tun gilt, ist, die Leute über diese Missstände zu informieren, Wissen an die Leute zu transportieren, dass die sich damit auseinandersetzen und auch an die Politik zu appellieren, diesbezüglich aktiv zu werden. Ja, der Markt kann sich nicht, wie die Politik immer sagt, von alleine regulieren, sondern müssen da auch durch die Politik einfach mal den Wirtschaften und Unternehmen ganz klare Grenzen gesetzt werden. Also ich kann nicht verstehen, warum Unternehmen wie Nestle ungehindert irgendwo Grundwasser abpumpen kann oder Wasser abziehen kann in Regionen, um dies in großen Tanks zu lagern und für teures Geld wieder zu verkaufen, ja?
Ja, wenn man jetzt so ein bisschen wieder in die digitale Welt vielleicht zurückkommt, warum können Unternehmen wie Google, Facebook, Microsoft, Apple, ich weiß nicht, was für Info, die kann man beliebig erweitern, diese Liste, beliebig unsere Daten sammeln, speichern, weiterverarbeiten und auch für also die verdienen Geld damit. Wir bezahlen diese Dienste mit unseren persönlichen Informationen.
Also warum ist das zulässig? Nicht der Service ist das Produkt, sondern wir als Nutzer sind das Produkt. Ja, das ist vielen noch nie bewusst.
Und der nächste Schritt, den man sich dann fragen muss, ist, wie muss eine Welt aussehen? Und das ist so ein gesamtgesellschaftliches Thema. Da kann man nicht einfach sagen, das sollen mal die Techniker für mich lösen. Sondern das ist etwas, wo sich jeder einzelne Mensch auf dieser Welt für sich mit auseinandersetzen muss. Was ist für mich die Grenze? Womit kann ich leben? Und das müssen wir als gesamte Gesellschaft diskutieren. Und dann müssen wir hingehen und auch nicht sagen, die Politiker müssen mal entscheiden, die müssen mal Gesetze machen. Sondern das ist eine Sache, wo wir in einer demokratischen Welt Einfluss drauf nehmen müssen. Das ist unsere Aufgabe als Volk. Und es sind nicht nur die Politiker, die sich da alleine hinstellen müssen und jetzt mal eine EU-Datenschutz-Grundverordnung bauen müssen, die in Ordnung ist, sondern wir müssen das einfordern. Wir müssen hingehen und sagen, dass die Geheimdienste über uns Daten sammeln, nach Gutdünken. Dass Unternehmen über uns Daten sammeln, nach Gutdünken. Das akzeptieren wir nicht. Sondern wir wollen, dass wir selber über unsere Daten bestimmen können und dass wir selber bestimmen können, was damit passiert.
Nach wie vor, wenn ich mal anknüpfe an Erkenntnisse von vorhin, sind wir da aber in der Situation, dass das ein asymmetrisches Verhältnis ist. Dass also jede einzelne Person, selbst in einer, ich sag mal, marktkonformen Situation, die Wahl hat, dieses Angebot anzunehmen oder auch nicht, dann trotzdem oft in der Situation ist, dass es 4, 5, 6, 7 Angebote gibt. Bei jedem Angebot aber die Situation ist, dass ja, der einzelne Verbraucher im Marktsinne zum Beispiel Daten von sich preisgeben muss. Also dass andere Lösungen, die vielleicht technisch denkbar sind, überhaupt gar nicht auftauchen.
Also so einfach können wir es uns leider nicht machen, weil es mag Werbung geben. Und ja, es mag auch Firmen geben, die halt gute Werbung schalten und wir entscheiden uns dann für einen Anbieter, der eben unsere Daten sammelt. Das mag so sein, aber wir haben auch die Möglichkeit, dem Grenzen zu setzen. Wir können sagen, wir können rechtliche Struktur schaffen, dass wir sagen, nein, das darf nicht sein. Und dann müssen sich diese Anbieter Dinge überlegen. Und vielleicht als Beispiel, wir haben gerade gesehen, Google, dass das Recht auch vergessen, in Anführungsstrichen. Was natürlich von der Entscheidung her ist es vollkommen unwirksam, aber dass die EU hat Google dazu bewegt, dass man in Deutschland das Recht hat oder in Europa das Recht hat, hinzugehen und zu sagen, ich möchte, dass für meinen Namen keine Suchergebnisse auftauchen.
Und dann kann man das hier in Europa.
Genau, richtig. Genau, aber man sieht, dass die Politik schon einen gewissen Einfluss auf diese Unternehmen haben kann und dort Einschränkungen.
Ja, definitiv. Genau.
Und das müssen wir einfordern. Das ist das, was wir tun müssen. Wir müssen nicht einfach immer sagen, dies und jenes und die, was weiß ich, wir können da ja eh nichts machen oder wir können nichts tun oder es gibt Unternehmen, die sich irgendwie hinstellen, groß Werbung machen. Das, was die Gesellschaft im Moment tut oder was auch wir tun, ist, wir nutzen diese Dienste und denken uns, es ist so schön einfach, nicht weiter darüber nachzudenken, was das bedeutet. Und einfach für uns zu sagen, wir können das eh nicht ändern. Und das ist wahrscheinlich genau das, das Problem, was wir überwinden müssen. Wir müssen sagen, wir müssen uns hinstellen und sagen, wir möchten, dass es so und so läuft und wir haben auch die Möglichkeit, das zu entscheiden.
Richtig, wir müssen von dem Gesichtspunkt wegkommen zu sagen, ja, es ist, wie es ist und wir können es nicht verändern. Selbstverständlich können wir es verändern, wir müssen uns einfach nur mit der Thematik auseinandersetzen und mal auch den Hintern hochbekommen und sich ein Stück weit aus seiner eigenen Komfortzone rauszubewegen und nicht so in seinem geschützten Raum zu bleiben. Weil sich mit den Themen auseinanderzusetzen bedeutet halt auch einfach Aufwand, ja. Es geht halt nicht so ganz bequem von daheim aus, von der Sofa-Couch, sondern man muss auch mal in den Austausch mit anderen Leuten gehen und sich raus auf die Straße bewegen.
Das heißt, eure Vision auch für die Zukunft, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, berichtigt mich, ist wirklich zu sagen, wir müssen uns wirklich damit der Technik beschäftigen, wir müssen verstehen, ja, wie das funktioniert und wir müssen ganz klar zeigen, hier an diesen und jenen Stellen wird Technik so eingesetzt, dass die eher im Nachteil für die Bevölkerung ist und dann muss die Bevölkerung da auch Erkenntnis drüber haben und dann auch sagen, ey, das wollen wir so nicht.
Ja, auch also für Leute, denen, sag ich mal, die technische Expertise fehlt, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Ich kann dann nur appellieren, geht auf Leute zu, die wissen, wie es funktioniert. Schaut im Netz nach. Es gibt viele Vereinigungen außerhalb des Chaos Computer Club, die sich ebenfalls mit solchen Themen auseinandersetzen und auch gerne bereit sind, Leute, die darüber Informationen haben möchten, aufzuklären und Hilfestellung zu leisten, ja?
Ich möchte zu dem Punkt noch eins ergänzen. Da ging es so ein bisschen jetzt gerade bei der Zusammenfassung, die war gut. Aber um das Thema Technologie und jeder muss sich damit auseinandersetzen. Ich will damit nicht sagen, dass jeder Technologie verstehen muss oder dass jeder wissen muss, wie ein Computer funktioniert. Ja. Das, womit wir uns auseinandersetzen müssen, sind nicht die Technologien.
Sondern die Risiken, die durch die Technologien.
Ja, das ist eigentlich eher so eine ethische Diskussion, ja, eine gesellschaftliche Diskussion. Und das ist das, was in diesem ganzen Geheimdienstskandal so untergeht. Da wird dann gesagt, ja, was interessiert mich das oder technisch, ich kann da ja sowieso nichts machen. Was man technisch tun kann, ist die eine Sache. Was man als Gesellschaft tun kann, als gesellschaftliche Entwicklung, das ist die andere Sache. Das heißt, wir haben die Chance, etwas zu bewegen und man muss nicht wissen, wie das Internet funktioniert. Oder man muss auch nicht mal einen Computer haben. Vielleicht hat man nur sein Telefon zu Hause, was ja auch alles über das Internet geht mittlerweile. Dann ist es aber trotzdem so, man kann sich mit dem Thema auseinandersetzen, was es heißt, wenn man überwacht wird und was man als Gesellschaft will, was das Ziel ist. Und diese ganze Diskussion so auf so ein technisches Niveau zu ziehen, halte ich für falsch. Weil die Technik, die können wir bauen, wenn wir wissen, wie es in der Gesellschaft funktioniert.
Richtig.
Und nicht andersrum.
Die ethischen Grundsätze müssen klar sein und dann kann man die Technik darauf aufbauen.
Also in diesem Sinne eher ganz kleine Diskussion, was wollen wir, wie wollen wir unsere Gesellschaft aufbauen, wie soll sie ausbalanciert sein, ja, wie soll vielleicht die Macht von wenigen Einzelnen, wenn wir jetzt an Unternehmen denken, und von vielen, die sozusagen hier in diesem Land oder auch in anderen Ländern wohnen, wie soll zum Beispiel das geregelt sein?
Ja, genau. Ja.
Nochmal vielleicht abschließend ein bisschen, vielleicht eher auch ganz persönlich, wie ist denn da euer Blick in die Zukunft? Seht ihr das optimistisch oder eher pessimistisch? Seid ihr fatalistisch, oh, wir werden alle untergehen oder denkt ihr, das kann nur besser werden?
Von Luma, ne?
Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, aber auch eine sehr gute Frage, muss ich sagen. Ja, ich denke, die Überwachung wird einfach noch mehr zunehmen, weil die Leute einfach nicht gewillt sind, sich dagegen richtig zu wehren, ja. Also wenn man so mitbekommt, so die letzten zwei Jahre, so was wir in der Post-Generation so erlebt haben, wenn ich mir meine tägliche Arbeit angucke und schaue, wie unsensibel Unternehmen immer noch unterwegs sind, obwohl man weiß, dass die Geheimdienste aus anderen Nationen aktiv an Wirtschaftsspionage arbeiten und sich Know-how verschaffen, dass da immer noch keine Akzeptanz da ist, auch Bewusstsein bei den Bürgern nicht vorhanden ist. ja, sehe ich ein wenig, wenn sich da nichts ändert, echt schwere Zeiten auf uns zukommen. Ja. Viele tun es damit ab, indem sie sagen, ja, es gibt ja diese Online-Petitionen, aber bitte, für so eine Online-Petition interessiert sich kein Politiker, ja. Der interessiert die Politiker oder die Politik grundsätzlich interessiert sich immer nur für Köpfe, die auf der Straße zu sehen sind. Also muss man schauen, dass man vom Sofa hochkommt und zu Demonstrationen geht, raus auf die Straße geht und aktiv Flagge zeigt, ja. Mit dem digitalen Mausklick ist leider nicht getan, ja.
Also eine Facebook Flashmob ist also nicht unbedingt.
Nein, also wenn man das mal so betrachtet, ich habe so eine Aktion mitbekommen, wo man beim heutigen Kanzleramtschef war und 250.000 digitale Unterschriften einer Petition vorgelegt hat, die werden genommen, angeguckt und dann zur Seite gelegt und dort verweilen sie. Wenn allerdings man merkt, dass die Leute in ihren Wahlkreis gehen und dort auf einmal 250 Leute aktiv Fragen zu einem gewissen Thema haben und sich dort dazu negativ äußern, dass sie es als Wähler nicht haben möchten, hat das einen ganz, ganz geheuren Einfluss auf die Politiker, weil die auf einmal auch die Gesichter sehen und die Gesichter sind potenzielle Wähler, ja. Und dann sehen die das schon ganz anders und setzen sich mit den Themen auch anders auseinander und hören auch mal auf die Wähler.
Okay, also im Prinzip doch noch so eher ein bisschen, wie das auch in vordigitalen Zeiten
ja,
funktioniert
richtig.
Hat.
Richtig, raus auf die Straße gehen und die Hand heben und sagen, nein, das möchte ich so nicht.
So.
Ja. Ja, wie sehe ich die Zukunft? Es ist eine schwierige Frage, die man häufiger gefragt wird. Ich muss sagen, ich mache auch Vorträge zu dem Thema und so zu Geheimdienstüberwachung. Was bedeutet das denn? Und man kriegt das so mit, wenn man so mit so einem Vortrag fertig ist, dann sitzen die Leute da, gucken einen unglaublich an. Und
konsterniert fast.
Es traut sich auch keiner mehr, was zu fragen. Und ich muss halt sagen, manchmal habe ich so das Bild, wir sehen gar nicht, wie schlimm es eigentlich um diese ganze Gesellschaft steht, weil ich glaube, das würde uns nicht wirklich gut gehen.
Ja.
Das geht mir auch so. Wenn ich das wirklich mal realistisch betrachte, wie es aussieht, dann kommt da ein ganz düsteres Bild auf mich zu. Andererseits muss man die Hoffnung haben, dass man was bewegen kann und dass sich wieder was ändern kann. Und das ist an dieser... vielleicht auch wieder den Schluss zu machen, warum wir hier sitzen, warum wir uns treffen. Wir sind eine ganze Menge Leute, die irgendwie die Hoffnung haben, dass man an diesem ganzen System, wie es sich jetzt gerade so rausbildet, wo auch nicht mehr die Staaten die Macht haben, sondern so eine Gruppierung aus irgendwelchen Geheimdiensten und Unternehmen, die irgendwie Daten untereinander munter hin und her tauschen und verkaufen, dass man daran was drehen kann. Und das ist auch irgendwie nicht nur unsere Aufgabe ist, die wir uns damit befassen, sondern eigentlich auch insgesamt der Gesellschaft. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, sich das klarzumachen, was das so bedeutet und sich dann darüber Gedanken zu machen, wie kann eine Welt für uns aussehen? Wie können wir in einer Welt zusammenlegen? Ist es vielleicht so, dass wir zukünftig nur noch Glashäuser haben und wo jeder reingucken kann und was wir im Schlafzimmer machen, das soll ruhig für alle öffentlich sein. Wenn das eine Gesellschaft ist, ich würde mich da nicht wohlfühlen. Aber es mag ja sein, dass das ist, was sich die Gesellschaft wünscht, dann ist das ein Punkt, über den wir auch diskutieren müssen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es so ist und dass wir eigentlich so ein bisschen ein anderes Ziel haben, weil es darum geht, dass wir als Individuum irgendwie bestehen können, dass wir eine Persönlichkeit haben und eine Persönlichkeit in einer Welt, wo jeder weiß, was der andere denkt, weil man es aus den Daten ablesen kann, gibt es nicht mehr. Das heißt, Persönlichkeit und Individualität weicht dann irgendwie so diesem, das ist wieder der Begriff der Schere im Kopf, diesem kollektiven Bewusstsein und der Angepasstheit. Und ich glaube, das können wir uns als Gesellschaft nicht erlauben. Und ich hoffe, dass das auch irgendwann klar wird und deutlich wird, dass wir dagegen etwas tun können und dass wir das, was wir an Technologien haben, weil es ist ja nicht alles schlecht, dazu nutzen können, um die Welt zu einem besseren Ort zu verwandeln, als wir ihn vielleicht jetzt haben.
Ja, das hört sich gut an.
Ich hoffe es.
Ja.
Ansonsten sehe ich es nicht. Also ja, das Bild, was sich sonst ergibt, ist nicht wirklich. Also 1984 ist dagegen
Kindergeburtstag,
Kinderlektüre.
Ja, ich weiß leider, es nicht. Leider, ja. Also
weil darüber sind wir lange hinaus, ohne es zu merken.
Ja. Ja, ja, das war so ein, das war 1984 selbst, war natürlich ein Punkt, wo der als Anlass genommen wurde, den Roman auch nochmal anzuschauen und genau nachzugucken. Aber da ist ja nicht viel passiert und das ist in den 10, 20 Jahren danach, in denen sozusagen das Internet sich etabliert hat und die Technologie dann auch wirklich allgemein verbreitbar wurde, da hat sich das sozusagen ganz heimlich und kontinuierlich ausgebreitet.
Ja, so heimlich war es ja gar nicht, wir wollten es ja nicht sehen.
Genau, heimlich, wir wollten es nicht sehen. Ich weiß nicht, ob es so heimlich war. Das war jetzt ein Bericht über den CCC-Club beziehungsweise die Sitzung, die in der Woche am 12. August stattgefunden hat. Und das war live vom Michael vor Ort aufgenommen worden. Für euch nur so ein kleiner Überblick, über welche Themen sich eigentlich im CCC-Club die Menschen beschäftigen und worum geht es denn bei den Computerer und Hacker und technisch Aversierte. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören.
Vielen lieben Dank.
Genau, das war, glaube ich, auch sehr aufregend für uns, weil wir natürlich hier einiges heute umstrukturiert haben, hatten eigentlich was ganz anderes vor. Manchmal ist die Spontanität hier ganz anders und hoffe, das hat euch viel Freude bereitet, diese zwei Themen, die wir heute angegangen sind. Einmal vielen Dank nochmal an Hamburg, an die beiden, Peter und
Mote,
genau, von unserer Seite jetzt hier aus und an Michael, dass er dieses alles vorgenommen oder aufgenommen hat. Ja, das war jetzt die, das ABS-Magazin vom
vom Fritz und von
Dada. Genau, am 2. September 2015. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Für euch noch ein kleiner Musikschmankerl und bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.